Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Ich muss gestehen, dass wir hier in unserem Hauptquartier in Genf ein wenig überrascht sind von dem sehr großen Interesse, das von Presse, Rundfunk und Cinema für unsere ökumenische Sitzungen gezeigt wird.
Der große Ökumeniker Willem Wissert-Hooft war ganz schön erstaunt, als er mitten in den von Genf ausgehenden Vorbereitungen auf den ersten ökumenischen Kongress nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen Plänen auf so viel öffentliches Interesse stieß. Und dieses Interesse sollte nicht abnehmen, als man im August 1948 zusammenkam zur Gründungsfeier in Amsterdam. Es war ein sehr protestantisch geprägter Anfang und entsprechend nüchtern ging es zu, als vor 60 Jahren die UNO der christlichen Kirchen gegründet wurde. Der Dank an Gott war schlicht und dann ergriff am 22. August 1948 der Erzbischof von Canterbury, Geoffrey Fisher, im bescheidenen Versammlungssaal von Amsterdam das Mikrofon.
But on that basis, on that constitution, worked out at Utrecht and circulated to the churches, we are now called upon to give a vote as to whether we do here assembled constitute the World Council of Churches. I put that to the meeting. Those in favor, those against, that is carried nemine contra dissenti. That act.
Wer ist dafür, wer dagegen, keine Gegenstimmen, mithin war der Antrag angenommen. Kaum länger als eine Minute hatte es gedauert und der Ökumenische Rat der Kirchen war gegründet. Die 351 Delegierten aus 146 Kirchen aus aller Welt hatten Kirchengeschichte geschrieben. Sobald nach dem schrecklichsten aller Kriege gelang ihnen der erste ernsthafte Versuch überhaupt, die in vielen hundert Konfessionen zersplitterte christliche Kirche dem Weg zur Einheit ein Stück näher zu bringen. Und dabei ging es den in Amsterdam versammelten Gründungskirchen weder um politische noch um weltkirchliche Macht. Das aber hatte die römisch-katholische Kirche genauso befürchtet wie die orthodoxen Kirchen im Osten Europas. Deshalb untersagte der Vatikan seinen Bischöfen die Reise nach Amsterdam und die russisch-orthodoxe Kirche sagte in letzter Minute ab. Das Moskauer Patriarchat sah in diesem neuen Weltkirchenrat schon ganz in der Sprache des Kalten Krieges ein Instrumentarium westlicher Machtpolitik. Eine Unterstellung freilich, der der erste Generalsekretär des Ökumenischen Rates, der Holländer Willem Wissert-Hooft, sogleich widersprach.
The very fact that we are building a wholly new type.
Da wir einen ganz neuen Typus von interkirchlicher Gemeinschaft bauen, sind unsere Pläne auch leicht zu missverstehen. Ein Missverständnis ist, dass dieser Rat eine Superkirche sein will, die die Kontrolle über die Kirchen erringen will. Unsere Verfassung macht es so deutlich wie möglich, dass der Rat diese Absicht nicht hat. Ein zweites Missverständnis ist, dass der Rat politische Ziele verfolgt. Unsere Aufgabe ist es, in Wort und Tat zu beweisen, dass wir einem Herrn dienen, dessen Herrschaft sicher auch die Politik umfasst. Aber das steht über allen politischen Allianzen und umfasst Menschen aller Parteien und aller Länder.
And embraces men of all parties, all lands.
Die Grundsteine dieser ersten internationalen verschiedener Kirchen waren bereits zu Beginn dieses Jahrhunderts gelegt worden. Verschiedene Missionsgesellschaften und vor allem junge Ökumenegruppen, die sich für Frieden und Gerechtigkeit engagierten, rückten grenzübergreifend zusammen. In den 30er Jahren traf man sich ein erstes Mal in Utrecht, doch einen schnellen ökumenischen Zusammenschluss verhinderten die Nazi-Barbarei und der Zweite Weltkrieg, in dem ja auch die deutschen Kirchen, die sehr stark im Mittelpunkt ökumenischer Bemühungen standen, einiges an Mitschuld auf sich luden.
Dass die deutschen Kirchen bei der Gründung in Amsterdam überhaupt dabei sein konnten, war auch Wissert-Hooft zu verdanken. denn er war überraschend bereits im Oktober 1945 mit einer Delegation nach Stuttgart gereist, zur ersten Sitzung des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und er hatte die deutschen Kirchen zu einem Schuldbekenntnis gedrängt. Das Stuttgarter Schuldbekenntnis machte das gemeinsame ökumenische Handeln erst möglich. So waren die deutschen Kirchen 1948 dabei. Ja, der Berliner Bischof Otto Dibelius hielt auch die Predigt beim Abschlussgottesdienst am 4. September 1948 in der Amsterdamer Nieuwe Kerk.
Und wenn wir Versammlungen der Christen aus neutestamentlicher Zeit ansehen, wie sie zusammenkamen, die Apostel mit Paulus und der Gemeinde von Jerusalem. Ich denke, es lacht mir das Herz im Leibe. Ei, denke ich, ist bei euch damals der Heilige Geist gewesen, wie das ja geschrieben steht. Dann ist der Heilige Geist auch in unserer Mitte gewesen in Amsterdam.
Lutheraner, Methodisten, Reformierte, Anglikaner, sie alle bekannten einander, wir haben die feste Absicht, beieinander zu bleiben. Das erklärte Ziel des in den Trümmern des Krieges entstandenen Weltkirchenrates war die Einheit der Kirchen und die Einheit der Welt. Grenzen sollten gesprengt, der Friede allmächtig, Krieg nie mehr möglich sein. Auf diesem Weg zur Einheit wurde der Weltkirchenrat die ersten zwei Jahrzehnte von Generalsekretär Willem Wissertoft souverän geführt. Der Holländer, der im Krieg von Genf aus Widerstandsgruppen organisiert und zahlreichen Juden geholfen hatte, hätte genauso gut Generalsekretär der Vereinten Nationen werden können. Vielsprachig, willensstark, von hohen diplomatischen Gnaden und ein guter Manager zugleich, ein Theologe mit dem Format eines Staatsmannes. Vor der Amsterdamer Gründungsversammlung war Wissertoft noch eigens nach New York gereist, um sich mit dem Milliardär John D. Rockefeller zu treffen. Es gelang dem Holländer, den Amerikaner für seine ökumenische Vision zu faszinieren, vor allem aber für seinen Plan, eine Akademie für Laientheologen zu gründen, eine Akademie, die noch heute in Bossé am Genfer See untergebracht ist. Wie viel brauchen Sie, soll Rockefeller gefragt haben. Was Wissertoft antwortete, ist nicht bekannt. Nur so viel, der Generalsekretär kam mit einem Scheck von über $1 Million aus New York zurück. Der Ökumenische Rat der Kirchen konnte mit seiner Arbeit beginnen. Die neutrale Schweiz wurde das Gastland, das internationale Genf die Gaststadt.
Wissertoft gelang es auch, dass die orthodoxen Kirchen aus Osteuropa doch noch Mitglied wurden. 1961 trat zunächst die russisch-orthodoxe Kirche dem Weltkirchenrat bei. Die Orthodoxen vertreten etwa 100 Millionen Christen und damit ein Viertel der Mitglieder im Weltkirchenrat. Kein Wunder, dass sie dann noch einen festen Block bildeten, theologisch und politisch. Die theologische Arbeit wurde schwieriger. Hatten schon die Protestanten Mühe, sich in Fragen von Taufe oder Abendmahl zu einigen, so wurde es nun noch problematischer mit dieser über 1000 Jahre alten Kirche. Und immer wieder war da das Misstrauen der Orthodoxen. Der Weltkirchenrat wolle die Lehrautorität, wolle eben doch die Superkirche sein.
Im Rückblick gelten die 60er und 70er Jahre als die Blütezeit der Ökumene. Neben theologischen Diskussionen, neben Programmen für die Mitgliedskirchen, gerade auch in den Entwicklungsländern, bestimmten politische Themen die Tagesordnung der Ökumene. Oft genug war in dieser Zeit vom Heiligen Berg aus eine prophetische Stimme zu hören. So etwa 1966 bei der Konferenz Kirche und Gesellschaft in Genf, bei der direkt aus den USA der Pfarrer und Bürgerrechtler Martin Luther King zugeschaltet wurde und die Kirchen zum konkreten Handeln aufrief.
Daher muss die Kirche daran erinnert werden, dass sie weder Herr noch Sklave des Staates ist, sondern sein Gewissen ist. Sie muss den Staat führen und kritisieren, aber niemals zu seinem Werkzeug werden. Wenn die Kirche nicht ihre prophetische Stimme zurückgewinnt, wird sie zu einem unwichtigen sozialen Club ohne moralische oder spirituelle Autorität. Zwei Jahre später sollte Martin Luther King zu der Vollversammlung des Weltkirchenrates in Uppsala sprechen, doch dann fielen die Schüsse in Memphis. Die Verpflichtung, sich politisch einzumischen, nahm der Weltkirchenrat selbst sehr ernst. Er bezog deutlich Position gegen die atomare Aufrüstung, gegen wirtschaftliche Ungerechtigkeit in der Dritten Welt. Doch damit machte er sich auch Feinde. Besonders Evangelikale in Deutschland und konservative Christen in den USA. Es gab hasserfüllte Kampagnen. Eine Agentur des Sowjetimperialismus wurde der Weltkirchenrat genannt. Ja, sogar eine Agentur des Satans. Gegen alle Vorwürfe predigte Fissertoft stets aufs Neue, dass Kirchen Anwälte der Schwachen sein müssten. Das tat er auch 1968 in Uppsala.
It seems to be that no amount of resolution making and moralizing.
Resolutionen und Moralisieren hilft uns nicht aus unserer misslichen Lage. Zunächst müssen wir in unserer Theologie, Lehre und Predigt die klare biblische Lehre von der Einheit der Menschen wiederentdecken. Dann geben wir unseren Kirchen eine Grundlage für eine neue Sichtweise der Frage des gerechten Weltwirtschaftssystems und eine bessere Motivation für die Entwicklungshilfe. Es muss ganz klar sein, dass Kirchenmitglieder, die die Verantwortung für die Bedürftigen, wo auch auf der Welt, leugnen, genauso schuldig sind an Häresie wie diejenigen, die diesen oder jenen Glaubenssatz leugnen.
As those who deny this or that article of the faith.
Fast unweigerlich hat in den 60er Jahren der ökumenische Aufbruch auch Rom erfasst. Die größte christliche Kirche, die katholische, war ja nicht nur am Anfang gegen den Weltkirchenrat gewesen, sie trat ihm auch niemals bei. Aber der liberale Papst Johannes der 23. richtete 1960 ein Sekretariat für die Einheit der Christen ein, das nunmehr für die Genfer Ökumeniker zum wichtigen Gesprächspartner werden sollte. Schon 1961 entsandte der Vatikan erstmals eine offizielle Delegation zu einer Vollversammlung des Weltkirchenrates, zu jener in Neu-Delhi. Und am 10. Juni 1969 war es dann soweit, erstmals besuchte mit Paul dem VI. Ein Papst den Heiligen Berg in Genf.
Nous aussi, nous voyons dans ce geste.
Auch wir sehen in diesem Besuch ein deutliches Zeichen der christlichen Brüderlichkeit, die bereits zwischen allen Getauften besteht und sicher auch zwischen den Mitgliedskirchen des Weltkirchenrates und der katholischen Kirche. Die Gemeinschaft besteht, aber ist leider unvollkommen. Aber unser Vater führt uns durch seinen Geist und führt alle Christen in der Suche nach der Fülle der Einheit, die Christus für seine vereinte und einzigartige Kirche will. Auf das die Welt glaube.
Der ökumenische Aufbruch gelang aber auch noch ganz anders, nämlich in den so unterschiedlichen Teilen der Welt. Und dieser Aufbruch kam von überall her gewissermaßen nach Genf zurück und veränderte den ökumenischen Rat grundsätzlich. Waren bei der Gründung 1948 in Amsterdam nämlich noch vor allem die Kirchen aus Westeuropa und Nordamerika zusammengekommen, so war nun endlich die Brücke geschlagen zu den bisherigen Missionskirchen in der sogenannten Dritten Welt.
Sie waren nicht länger die unmündigen Kinder, sondern brachten selbstbewusst die Probleme ihrer Länder auf die ökumenische Tagesordnung. Und das zeigte sich 1969. Der Zentralausschuss beschloss in Canterbury, ein Programm zur Bekämpfung des Rassismus einzurichten. Als Zeichen von Solidarität wurde dann wenig später der Sonderfonds des Antirassismusprogramms eingerichtet und der brachte den Weltkirchenrat bis an den Rand der Spaltung. Denn mit dem Sonderfonds wurden auch bewaffnete Befreiungsbewegungen unterstützt, wie etwa die SWAPO in Namibia. Dabei ging es nicht so sehr um die Menge als um das Symbol, darum, ob Kirchen bewaffneten Befreiungskampf überhaupt unterstützen dürften.
Nein, meinten viele Kirchenleiter, vor allem in West- und Mitteleuropa. Der Weltkirchenrat und sein Antirassismusprogramm gerieten zum heißen Thema vieler Synoden in der Schweiz und in Deutschland. Konservative Medien stellten den Rat auf eine Linie mit Terroristen. Gelder wurden gesperrt, oftmals der Austritt gefordert. Einer, der damals zu vermitteln suchte, war Richard von Weizsäcker. Der spätere deutsche Bundespräsident war in den 70er Jahren Mitglied des Zentralausschusses, wenn man so will, des Nationalrats der Ökumene. Kirchliches Handeln dürfe niemals zweideutig sein, sagte von Weizsäcker 1974 in Berlin.
Nun gibt es viele Christen, auch im Bereich meiner Kirche, die für den Sonderfonds spenden und eben diese politische Solidarität sehen und wollen und das auch offen sagen. Und ich respektiere voll und ganz die Entscheidung eines Christen, der sich aus ethischen Gründen zu dieser politischen Haltung bekennt. Aber diese politisch-ethische Entscheidung als Christ ist doch etwas anderes als das, was nach meinem Verständnis die Kirche zu verantworten hat. Die Kirche soll unsere Gewissen schärfen, aber die Kirche kann uns die Entscheidungen und die Verantwortung für diese Entscheidungen nicht abnehmen.
Der Weltkirchenrat blieb kompromisslos in seinem Kampf gegen die Apartheid in Südafrika. Für ihn war es eine Glaubenssache. Apartheid ist Sünde, so hatte er erklärt. Und eine ganze Bewegung von Gruppen und auch Kirchen stand hinter ihm. Der Boykott von Fluggesellschaften, Tankstellen und Banken, ja, die Aktion evangelischer Frauen kauft keine Früchte aus Südafrika, das waren die Waffen in diesem Kampf. Und als Nelson Mandela nach Jahren aus dem Gefängnis endlich freigelassen wurde, führte ihn einer seiner ersten Auslandsreisen nach Genf, um für diese Unterstützung zu danken.
Hey, 60 Jahre Weltkirchenrat, Jahre, in denen es unzählige ökumenische Konferenzen und noch mehr oftmals ungelesene Papiere gab. Und doch, es geschah immer wieder, dass auf einer dieser Konferenzen ein Funke gezündet wurde. So geschah das auch am 25. Juli 1983 bei der Vollversammlung in Vancouver.
Ein junger schwarzer Mann betrat das Podium, Alan Busack aus Südafrika.
The life of the world, the destruction of this world, the future of this world is...
Das Leben dieser Welt, die Zerstörung dieser Welt, die Zukunft dieser Welt ist daher ein Anliegen der Kirchen. Wir haben eine Verantwortung für diese Welt, denn es ist Gottes Welt. Und wenn diese Welt bedroht wird durch Militarismus, Materialismus, Gier und Rassismus, dann ist das eine Sache der Kirchen. Materialismus,
Greed und Rassismus, it is very much the concern of the church.
Busack verband den Kampf gegen Rassismus mit dem Kampf gegen das atomare Wettrüsten. In der Bibel sind Frieden und Gerechtigkeit nie voneinander getrennt. Frieden ist nie einfach nur die Abwesenheit von Krieg. Es ist die aktive Gegenwart von Gerechtigkeit.
Der Aufruf von Alan Busack, dem späteren Präsidenten des Weltbundes der reformierten Kirchen, Friede und Gerechtigkeit eng miteinander zu verknüpfen, wurde zum zentralen Thema des Weltkirchenrates in den 80er Jahren. 1985 regte Karl Friedrich von Weizsäcker, der Philosoph und Bruder des vorhin gehörten Politikers Richard, ein sogenanntes Friedenskonzil der Kirchen an. Und das war dann der Beginn des konziliaren Prozesses für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Wobei es den Kirchen nicht um das Handeln aus direkter politischer Verantwortung gehen sollte, sondern darum, dass der Glaube dieses Handeln unweigerlich erzwingt. Seinen inhaltlichen Höhepunkt hatte dieser konziliare Prozess 1989 auf der Europäischen Versammlung in Basel. Damals begann der Ostblock zusammenzubrechen. Friede und mehr Gerechtigkeit schienen zum Greifen nahe, doch plötzlich entglitt dem Weltkirchenrat das Thema. 1990 traf man sich im südkoreanischen Seoul zur Weltversammlung über Frieden und Gerechtigkeit. Ein letztlich sehr unverbindliches, enttäuschendes Treffen.
Doch zunächst 1983 in Vancouver, da war der Aufbruch. Lebendige Steine eines Hauses sollten die Kirchen sein, sagte Generalsekretär Philip Potter.
The image of the House of Living Stones is very relevant here.
Das Bild von dem Haus der lebendigen Steine ist hier relevant, denn es ruft dazu auf, unsere Leben als Kirchen als Haus zu sehen. Ein Haus, das aus lebendigen Steinen gebaut ist und das als Ganzes funktioniert über alle Unterschiede hinweg. Die Kirchen und der Rat müssen ihre theologischen und ethischen Systeme und ihren Lebensstil überdenken und ihre Gleichgültigkeit gegenüber der natürlichen Umwelt überwinden. Das Bild vom Haus der lebendigen Steine umfasst die ganze Ökumene, den ganzen Kosmos, in dem alle Menschen und alle Lebewesen ihren Platz haben.
The whole cosmos, in which people and all living things have their being.
Potter, ein Methodist aus der Karibik, war der erste schwarze Generalsekretär und ähnlich wie der Holländer Vissert Hooft ein sehr charismatischer Mann. Das Streben nach Einheit der Christen und das Engagement für Frieden und Gerechtigkeit waren für ihn nicht voneinander zu trennen. Die Ära Potter, 12 Jahre waren das, war geprägt vom politischen Engagement. Aber die Kirchen waren in jener Zeit auch theologisch einander näher gekommen. ...1982 hatten Theologen in Lima weitgehende Übereinstimmung in wichtigen Lehrfragen zu Taufe, Abendmahl und Amt erzielt. Diese Lima-Papiere wurden zwar zum ökumenischen Bestseller, blieben aber Theorie. Bis auf einen Gottesdienst mit der sogenannten Lima-Liturgie, an der selbst der russisch-orthodoxe Metropolit Kyrill teilnahm.
That we may be enabled to maintain the unity of the spirit and the bond of peace.
Dass wir fähig sind, die Einheit des Geistes und den Bund des Friedens zu erhalten.
Das alles aber ist Geschichte. Heute ist von dem Friedensengagement des Weltkirchenrates nicht mehr viel übrig. Er ist zu schwach geworden. Es fehlt ihm an charismatischen Persönlichkeiten. Nicht einmal zur gemeinsamen Feier des Abendmahls konnten sich die Mitgliedskirchen der Ökumene bisher durchringen. Seit die Ost-West-Mauer gefallen ist, scheinen die Orthodoxen den Weltkirchenrat nicht mehr zu brauchen. Sie scheinen ihre kirchliche Identität durch den weit gefassten protestantischen Freiheitsbegriff gefährdet zu sehen. Dabei hat der Ökumenische Rat in den vergangenen 15 Jahren schon viel zu vielen eigentlich politisch unverantwortlichen Kompromissen zugestimmt, um den Austritt der Orthodoxen zu verhindern.
Я не могу отделаться от чувства, что все мы сейчас переживаем один из важных
1983 ÖRK-Vollversammlung Vancouver. Westliche Kirchen beantragten, den Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan zu verurteilen. Der für die Außenpolitik der russisch-orthodoxen Kirche zuständige Metropolit Kirill redete erstmals Klartext. Er drohte mit dem Auszug aus dem Weltkirchenrat. Die Sache Moskaus stand ihm näher als die christliche Auffassung von Frieden und Gerechtigkeit.
Dem Druck hielt der Weltkirchenrat nicht stand. Der Einmarsch in Afghanistan wurde nicht verurteilt. Dieses Schauspiel vollzog sich in den folgenden Jahren mehrfach, zuletzt als es um die Menschenrechtsverletzungen der Serben im Bosnienkrieg ging. Der Weltkirchenrat ließ sich erpressen und hat dadurch an internationalem Ansehen verloren.
Doch nicht nur bei politischen Fragen kam es zunehmend zu orthodoxen Drohungen. 1988 hatte der Weltkirchenrat die ökumenische Dekade Kirchen in Solidarität mit den Frauen ausgerufen. Die orthodoxen Kirchen fürchteten, dass damit die Ordination von Frauen offiziell propagiert werden sollte und begannen, dieses Programm zu boykottieren. Seit seiner Gründung lebte der Weltkirchenrat von dem besonderen Spannungsverhältnis zwischen Theologie und Politik sowie zwischen Basis- und Kirchenleitungen. In den 90er Jahren wurde dieses Spannungsverhältnis abgeschwächt. Man konzentrierte sich mehr auf die Theologie, vernachlässigte die politische Analyse und kirchliche Hierarchen besetzten zunehmend die Gremien, machten den Ökumenischen Rat zum Rat der Bischöfe. 1991, bei der Vollversammlung im australischen Canberra, versuchte man ein letztes Aufbäumen. Niemand geringerer als der Heilige Geist wurde zur Hilfe gerufen und siehe, er kam.
Eine Frau, ganz in Weiß, barfuß, betrat die Bühne, entzündete eine Flamme, tanzte. Die Frau kam aus Südkorea, ihr Name war Chung. Sie war nicht irgendeine Tempeltänzerin, sondern Theologieprofessorin und hielt vor den beinahe 1000 Kirchenvertretern einen erstaunlichen Vortrag.
The image does not come from my academic training as a systematic theologian.
Meine Vorstellung vom Heiligen Geist kommt nicht durch meine akademische Ausbildung als systematische Theologin, sondern aus meinem Gefühl, tief verwurzelt in dem kollektiven Unbewusstsein meines Volkes, das von Tausenden von Jahren Spiritualität geprägt ist. Für mich zeigt sich der Heilige Geist in dem Bild der Göttin Konin. In der Volksreligion ostasiatischer Frauen ist sie die Göttin von Mitleid und Weisheit. Sie kann jederzeit in das Nirvana gehen. Ihr Mitleid mit allen Lebewesen ermöglicht uns, auf der Welt zu sein. Vielleicht ist dies ein weibliches Bild von Christus. Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns mit der Energie des Heiligen Geistes alles Trennende und die Kultur des Todes vernichten. Komm, Heiliger Geist, erneuere die ganze Schöpfung.
Come, Holy Spirit, renew the whole creation.
Von ganz anderem Zuschnitt war der Hauptredner der Vollversammlung des Weltkirchenrates vor 10 Jahren in der Hauptstadt Simbabwes in Harare. Es war Robert Mugabe, der Präsident der Unabhängigkeit, von dem schon damals bekannt war, dass er sein Land in die Krise führt. Mugabes autokratischer Stil, sein Verbot der Opposition und der Meinungsfreiheit war den 4000 Delegierten auf dem Campus in Harare wohl bekannt. Gleichwohl standen sie ehrfürchtig auf, als der Diktator den Versammlungssaal betrat und die Nationalhymne angestimmt wurde. Und dann erteilte der Vorsitzende des Weltkirchenrates, der libanesische Katholikus Aram I., dem Gast das Wort.
It is indeed a special joy to welcome His Excellency President Mugabe to the 8th Assembly of the World Council of Churches.
So freundlich begrüßt ließ sich Robert Mugabe die Chance nicht nehmen, vor der weltgrößten Kirchenversammlung eine Stunde lang zu reden und die Exzellenten ausführlich zu begrüßen.
The moderator of the Central Committee of the World Council of Churches, His Holiness Aram I. The General Secretary of the World Council of Churches, Reverend Dr. Konrad Reiser.
Es war eine die Kirchen umschmeichelnde einstündige Rede, die der Diktator hielt. Und sie ließen sich umschmeicheln. Der einst so kritische und oft auch aufmüpfige Weltkirchenrat vergaß die Kritik, vergaß seine Geschichte. Nun ist er selber immer mehr in Vergessenheit geraten. Die letzte Vollversammlung in Brasilien machte genauso wenig Schlagzeilen wie je der derzeitige Generalsekretär Samuel Kubia. Kubia ist ein Afrikaner und er möchte den Beitrag der wachsenden Mitgliedskirchen aus Afrika für die Ökumene vermitteln.
I think there are several ways in which we as Africans can contribute.
Es gibt verschiedene Wege, auf denen wir Afrikaner etwas beitragen können. Einer ist es, den Wert der Gemeinschaft aufzuzeigen. Der Ökumenische Rat möchte den Afrikanern den Raum und die Gelegenheit geben, der Welt zu helfen, Afrika nicht nur als den schlechten Kontinent zu sehen. Ich denke, es ist dieses afrikanische Verständnis davon, was es bedeutet, Mensch zu sein, in Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft.
The reality of Africa, which the world really doesn't know sufficiently enough, and that is this way of being human, because of the need to relate to each other.
Am Anfang unserer Sendung haben wir Willem Wissert-Hooft gehört, der sich wunderte, dass so viele Medien 1946 zu seiner Pressekonferenz kamen. Heute bleiben die Medien aus. Und uns muss verwundern, dass man sich darüber auf Genfs Heiligen Berg nicht mal mehr wundert. So bleibt uns nur ein hoffnungsvolles Schlusswort von Konrad Reiser, dem vorletzten Generalsekretär des Weltkirchenrates.
Wenn es den Ökumenischen Rat nicht gäbe, so müssten wir ihn heute so schnell wie möglich schaffen. Und wir müssen unter allen Umständen versuchen, diesen Rahmen zu stärken. Denn in dem Maße, in dem die globale Ebene immer wichtiger wird im politischen, finanziellen, ökonomischen Bereich, müssen die Kirchen handlungsfähig werden auf der gleichen Ebene. Und dafür gibt es bislang nur ein Instrument, nämlich den Ökumenischen Rat der Kirchen.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.